Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 6. Juli, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Friedensförderung am runden Tisch, Rückblick vom Kompetenzzentrum für Frieden. Weltweite Vernetzung, Hebammen aus aller Welt treffen sich in Afrika. Und Folklore trifft auf Experimentelles, die Schweiz zu Gast am Tanz- und Folkfestival Rudolstadt. Am Mikrochain Makai Shanti Dedebi.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert die syrische Regierung. In einem Bericht zeigt Amnesty das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Zivilbevölkerung auf. Laut Amnesty würden die syrischen Soldaten willkürlich Menschen inhaftieren und foltern. Seit Beginn der Proteste seien mindestens 9 inhaftierte Personen gestorben. Für den Bericht hat Amnesty syrische Einwohner befragt. Amnesty selber durfte in Syrien nicht nachforschen. Japan will alle AKWs einem sogenannten Stresstest unterziehen. Damit wolle die Regierung die Bevölkerung beruhigen und aufzeigen, dass die Sicherheit der japanischen AKWs gewährleistet ist. Die Anwohner der Atommeiler fordern von der Regierung jedoch schärfere Sicherheitsauflagen für die AKWs. Derzeit sind in Japan zahlreiche AKWs abgeschaltet, entweder weil sie beschädigt wurden oder als Vorsichtsmaßnahme. Inzwischen ist es zu einem neuen Zwischenfall in einem japanischen AKW gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo meldet, seien Feuer ausgebrochen in einer Müllentsorgungsanlage im AKW Tokai Nummer 2. Das Feuer wurde allerdings schnell gelöscht und laut den Behörden sei keine Radioaktivität in die Umwelt gelangt. Die russische Polizei hat in Moskau 4 Pharmakonzerne durchsucht, darunter seien auch die Büros des Schweizer Pharma-Riesen Novartis. Wie die Wirtschaftszeitung Wedemosti berichtete, wird wegen mutmaßlicher Aufteilung des Marktes unter den Konzernen ermittelt. Dabei gehe es um die staatlich gestützte Vergabe von Medikamenten an Geringverdiener. Eine Novartis-Sprecherin in Moskau bestätigte die Durchsuchung, wollte sich jedoch nicht zu den Gründen äußern. Auf dem Roten Meer sind bei einem Schiffsunglück fast 200 Menschen gestorben. Laut sudanesischen Medienangaben seien auf einem Flüchtlingsschiff Feuer ausgebrochen. Das Schiff war auf dem Weg vom Sudan nach Saudi-Arabien. Bei dem Unfall hätten nur 3 Menschen gerettet werden können. Der Unfall hat sich wahrscheinlich bereits am vergangenen Samstag ereignet, es wurde aber erst jetzt von sudanesischen Medien darüber berichtet. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder schwere Unglücke vor der Küste des ostafrikanischen Landes gegeben. Der Blick aufs Wetter: heute wird es bis zu 26 Grad warm, im Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken auf und am Abend kann es einige Regenschauer geben. Morgen wird es bei bis zu 25 Grad wechselnd bewölkt mit einigen Regenschauern und Gewittern am Nachmittag. Der Freitag beginnt zuerst noch regnerisch, danach gibt es bei 24 Grad eine Mischung aus Sonne und Wolken und bei 27 Grad wird es am Samstag teilweise sonnig. Vor allem im Oberland kann es dann einzelne Schauer oder Gewitter geben.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wer Frieden fördern will, darf keine Scheuklappen haben. Auf dem Gebiet der Friedensförderung gibt es Dutzende von Akteuren, staatliche und nichtstaatliche. Damit sich deren Arbeit nicht unnötig konkurrenziert oder gar gegenseitig in Gefahr bringt, gibt es seit 10 Jahren das Kompetenzzentrum Friedensförderung KOF. Geleitet wird es von Ursula Keller. Michael Spahr hat sie getroffen.
Im Grunde genommen suchen sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Organisationen nach Lösungen, Frieden zu schaffen, sei es durch konkrete Maßnahmen in krisengeschüttelten oder krisengefährdeten Regionen oder auch einfach durch den Austausch von Erkenntnissen. Wichtig sind da sogenannte Roundtables, also runde Tische, an denen sich Friedensexperten und Expertinnen treffen und zusammen diskutieren. Das Problem war aber lange, dass die verschiedenen Organisationen oft gar nicht voneinander wussten oder keine Ahnung davon hatten, was andere schon tun. Deshalb wurde vor 10 Jahren das KOF, das Kompetenzzentrum Friedensförderung, geschaffen. Ursula Keller leitet diese Stelle und blickt zurück.
Was wir in 10 Jahren geschafft haben, ist, dass es wirklich ein gutes Networking und einen guten Dialog zwischen staatlichen und nichtstaatlichen gibt, dass man weiß voneinander, wer macht was. Also wir wissen, was die PA4 im Sudan macht, und die weiß auch, es gibt noch diese NGO und die DEZA macht das. Das hat man erreicht, dass dieser Austausch stattfindet.
Dieser Austausch ist manchmal lebenswichtig. Organisationen, die im gleichen Gebiet tätig sind, müssen sehr sensibel sein, mit wem sie zusammenarbeiten. Schnell kann passieren, dass der gute Willen alles zunichte macht, weil man zum Beispiel mit einer Organisation zusammenarbeitet, die einer anderen Konfliktpartei nahe steht. Wichtig ist es fürs KOF auch, die Stärken der verschiedenen Organisationen zu nutzen.
Wenn man den Anspruch hat, dass man auch gemeinsam, sozusagen jeder hat seine Stärken, die NGOs sind vielleicht eher die, die in der Basisarbeit mit lokalen Graswurzelorganisationen tätig sind. Eine PA4 ist stärker in politischen Initiativen und vielleicht Mediationsprozessen involviert. Eine DEZA setzt sich für Dezentralisierungsfragen, Gouvernanzfragen ein. Und dass man das besser zu einem gemeinsamen Paket zusammenbringt und sagt, die Schweiz kann wirklich auf verschiedenen Ebenen einwirken gemeinsam, das ist ein großer Anspruch. Der scheitert meistens an Logistik, an unterschiedlichen Interessenslagen, am Schluss vielleicht auch doch ein bisschen am politischen Willen.
Oft fehlt die jahrelange Erfahrung in der zivilen Friedensförderung, erläutert Ursula Keller, Leiterin des KOF.
Die Friedensförderung als Feld in der internationalen Zusammenarbeit ist erst Ende der 90er Jahre aufgekommen. Und eigentlich sind zwei verschiedene Kontexte. Zum einen der ganze Umbruch mit dem Fall der Mauer. Das hat eine ganz neue Form der, früher stand die Friedensforschung sehr stark in diesem Ost-West-Konflikt. Und die zivile Friedensförderung ist eigentlich in den 90er Jahren entstanden, als man gesehen hat, es gibt ganz neue Formen von Konflikten, die man mit den klassischen Ost-West- und eher sicherheitsorientierten Friedenspolitik, dem kommt man so nicht bei. Und das hat einen Aufschwung gegeben der zivilen Friedensförderung, also dass man mit zivilen Instrumenten, nicht militärische Sicherheitsreformen oder Strukturen, sondern über zivile Maßnahmen versucht, Frieden zu sichern. Und das hat eigentlich eine neue Disziplin auch gegeben.
Erst seit 10 Jahren gibt es das Kompetenzzentrum Friedensförderung, KOF. 10 Jahre, in denen trotz aller Bemühungen neue Kriege und bewaffnete Konflikte entstanden sind. Ursula Keller sieht aber auch Früchte der Aktivitäten der Friedensförderung.
In Nepal ist wahrscheinlich das Beispiel, wo gerade auch die Schweiz eine sehr zentrale Rolle dabei gespielt hat. Und es ist auch das Beispiel, wo nicht nur das Außenministerium, das ganz stark in den Verhandlungs-, in dem Friedensprozess eine ganz wichtige Rolle spielt, im Friedensprozess zwischen der nepalesischen Regierung und den Maoisten. Wir hatten ein starkes Engagement der Entwicklungszusammenarbeit, der DEZA, sowie mehrere NGOs. Ich denke, dass Nepal eine relativ friedliche Transition aus dem Konflikt gefunden hat mit Wahlen, einer neuen Regierung, ist sicher eines der Erfolgsbeispiele.
Ein Beispiel, wo Schweizer Organisationen zwar nicht alleine den Frieden herbeigeführt haben, aber wo gut koordinierte Friedensarbeit ein wichtiger Mosaikstein im Ganzen ausgemacht hat.
Mehr Infos zur Tätigkeit des Kompetenzzentrums Friedensförderung KOF gibt es auf der Webseite der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace, swisspeace.ch.
95,6. Rabe Info.
Hebammen für alle, so könnte man kurz und knapp das Ziel des Internationalen Hebammenverbands formulieren. Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, die Muttersterblichkeit zu senken. Und das gehe am besten mit Unterstützung von Hebammen. Dazu braucht es aber mehr Hebammen und weltweit eine fundierte Ausbildung. Am Internationalen Hebammenkongress im südafrikanischen Durban haben sich die Fachfrauen getroffen und Wege zum Ziel formuliert. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Alle 3 Jahre treffen sich Hebammen aus aller Welt zum Internationalen Hebammenkongress. Zum ersten Mal fand dieser vergangenen Monat in Afrika statt. Vor 6 Jahren hat sich der Internationale Hebammenverband ICM das Ziel gesetzt, die Müttersterblichkeit zu senken. Das erreiche man, wenn möglichst jeder Frau während Schwangerschaft und Geburt eine Hebamme zur Seite stehe. Deshalb ist es dem ICM ein großes Anliegen, die Hebammenausbildung zu fördern, sagt Marianne Indergand. Sie ist Vizepräsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes.
Man versucht jetzt zum Beispiel in Afghanistan die Hebammenausbildung zu fördern. Also man hat einen internationalen Standard, eine Ausbildungsrichtlinie erarbeitet und gesagt, was sind die Arbeitsbereiche der Hebamme, was ist der Inhalt der Ausbildung und wie lange muss die Ausbildung dauern. Und somit ist das für die ganze Welt gültig. Eben Afghanistan ist so das Land, das am schlechtesten besiedelt ist mit Hebammen. Die sind jetzt daran, die Ausbildungsplätze zu erarbeiten und möglichst viele Hebammen auszubilden.
Der Beruf der Hebamme ist wohl einer der ältesten Berufe der Welt. Doch es gebe zu wenig Hebammen, um die Müttersterblichkeit zu senken. Deshalb müssen mehr Hebammen ausgebildet werden. Und die Hebammen fordern auch, dass die Ausbildung weltweit standardisiert wird.
Und dass man weiß, Hebamme, das ist auf der ganzen Welt eine Fachfrau, die mindestens eine 3-jährige Ausbildung gemacht hat und eine Geburt, eine physiologische Geburt, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett allein managen kann. Ob sie jetzt in Afrika ist oder hier in Europa oder in Asien oder in Australien.
Dem Internationalen Hebammenverband stehen für die Förderung neuer Hebammen mit einheitlicher Ausbildung finanzielle Mittel zur Verfügung. Und in sogenannten Twinning-Projekten will man das praktische Wissen weitergeben.
Die Schweiz ist vorgeschlagen, mit Mali zusammenzukommen und da wie eine Zusammenarbeit zu machen, indem wir unser Wissen austauschen oder wenn wir sehen, dass sie jetzt für ein Projekt Geld brauchen. In Holland ist das so, die haben das mit Sierra Leone gemacht. Die haben zum Beispiel jetzt vom Staat Geld bekommen, damit sie die Hebammen, also ihre Berufskolleginnen, auch finanziell unterstützen können. Bei uns ist das noch weit entfernt. Wir müssen zuerst entscheiden, ob wir das überhaupt können. Und wenn, dann sehen wir es im Moment eher so als Austausch von Wissen und Können, dass wir von ihnen lernen und wir ihnen unser Wissen mitgeben können.
Der Wissensaustausch zwischen den Hebammen habe auch am Hebammenkongress in Südafrika stattgefunden. Die Schweizer Hebamme hat von ihren mexikanischen Kolleginnen zum Beispiel gelernt, wie man ohne technische Hilfsmittel ein Kind drehen kann, das falsch im Bauch liegt.
Sie hat dann zum Beispiel gezeigt, mit ganz einfachen Mitteln, wie sie es schafft, ein Kind während der Geburt, wenn das blockiert ist im Geburtskanal, wie sie das Becken so locken kann mit einem Tuch, das ist eine Tuchtechnik, damit sie es so locken kann, dass das Kind sich anders rumdreht oder eben zum Beispiel auch von Steißlage, also Beckenendlage, sagen wir dem, zur Kopflage dreht. Das ist zum Beispiel ein Handwerk, das uns verloren gegangen ist. Und unsere Kolleginnen, die müssen mit solchen Mitteln arbeiten, weil das ist die billigste Art, also die einfachste Art. Und die haben Erfahrung mit diesem echten Hebammenhandwerk.
Und dieses echte Hebammenhandwerk nimmt die freischaffende Hebamme Marianne Indergand zurück in die Schweiz und will diese ursprüngliche Art der Geburtsbegleitung auch hier anwenden. Mehr zum Thema Hebammen finden Sie auf der Internetseite des Schweizerischen Hebammenverbandes unter hebamme.ch.
95,6. Rabe Info.
Sommer, Sonne und Festivalzeit. Vergangenes Wochenende traf Folklore auf experimentelle Musik und Rock. Im deutschen Rudolstadt fand zum 21. Mal das Tanz- und Volksfest TFF statt. Das größte Folk-Roots-Weltmusikfestival Deutschlands trumpfte heuer mit dem Länderschwerpunkt Schweiz auf und zog trotz Dauerregen und Eiseskälte 90.000 Besuchende an. Marielle Kreis war für uns dabei.
Im Herzen Deutschlands liegt Rudolstadt, eine kleine schlafende Stadt, die jedes Jahr im Juli aus ihrem Dornröschenschlaf gerissen wird. Dann nämlich, wenn die 20.000 Seelenstadt zum Mekka der Weltmusikszene mutiert. Am letzten Wochenende war es wieder soweit. 1.000 Künstler aus über 40 Ländern von 5 Kontinenten auf 20 Bühnen. So das musikalische Fazit. Von hoch oben auf der Burg über die malerische Altstadt bis hinüber in den Stadtpark. Es klang und rumpelte aus jedem nur erdenklichen Winkel. Ein außergewöhnliches Flair schwebte in diesen Tagen über der mittelalterlichen Stadt. Die Bernerin Christine Lauterburg, die am Festival aufgetreten ist, ist von der Atmosphäre des Tanz- und Volkfests begeistert.
Also ehrlich gesagt, für mich ist es das schönste Festival, das ich überhaupt je, ja, schon die beiden ersten Male hat es mir so gefallen. Und zwar dieses, ja, was genau jetzt hier war, diese Begeisterung für die Musik, dieses, wie die das jetzt ja durchgehalten haben, das ist ja wirklich nicht einfach. Aber einfach dieser Geist, so auch im Tanzzelt, wie sie sofort einfach tanzen, und dann denke ich, das Leben ist doch eigentlich etwas Einfaches, braucht ein bisschen gute Musik.
Schon zum dritten Mal begeisterte die Bernerin Christine Lauterburg das Rudolstädter Publikum mit ihren unkonventionellen Jodelkünsten. Die einzige Vertreterin der Schweiz war sie in diesem Jahr aber nicht. Ganz im Gegenteil. Die helvetische Musik erhielt besonders große Aufmerksamkeit, denn die Schweiz wurde als Länderschwerpunkt auserkoren. Neben Christine Lauterburg standen 11 weitere, mehr oder weniger prominente Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Volksmusik und der experimentellen alpinen Musik auf dem Programm. Der Stimmkünstler Christian Zehnder begeisterte mit agilem Global Jodeling und Erika Stucki und Band holten Jimi Hendrix Klassiker in unser Jahrtausend. Der Länderschwerpunkt Schweiz überzeugt den Mitorganisatoren Jürgen B. Wolf.
Das ist meines Erachtens auch einer der Länderschwerpunkte. Den Länderschwerpunkt gibt es ja schon seit 1993 auf dem Festival, den ich als durchaus gelungen bezeichnen würde. Also das ist nicht immer so.
So sei es wohl auch das Publikum, denn das Festival drohte zeitweise aus allen Nähten zu platzen. So standen die Weltmusikfans wegen zu großem Andrang nicht selten vor verschlossenen Türen. Zum ersten Mal in der über 20-jährigen Geschichte des Festivals mussten gar die Tore der Burg beim Konzert der schweiz-amerikanischen Performerin Erika Stucki geschlossen werden. Auch vor der Stadtbibliothek hieß es warten. Über eine Stunde lang harrte eine ungeduldige Schar von Jodelwilligen aus, um von Christine Lauterburg in die Kunst des Jodelns eingeführt zu werden. Der Workshop klang dann so. Als Repräsentanten der Schweizer Rockmusik standen der bewährt bluesige Endo Anaconda und die Berner Kummerbuben mit ihren Rumpel-Volksweisen auf der Bühne. Die Kummerbuben sorgten schon am Freitagnachmittag um 15 Uhr für Furore.
In der Schweiz sagt man den Abgehen gutziger. Wollt ihr noch ein bisschen gutziger?
Zum 21. Mal präsentierte das TFF Rudolstadt einen farbigen Stilmix. So stand etwa klassischer indischer Gesang neben sudanesischer Trance-Musik. Häufig fusionierte aber auch Traditionelles mit Avantgardistischem. So erklang Funk aus Jemen genauso wie orchestraler Folkpop aus Island oder Zigeuner-Folk-Metal aus Australien. So vielfältig wie die Musik war auch das Publikum. Erika Stucki beschrieb das scharfzüngig so.
Und dann kommen wir hier in dieses Rudolstadt rein und es hat viele Birkenstock-tragende Männer mit Bärten. Das fällt auf. Es ist schön, es ist nicht sexy, aber es tut auch nicht weh, es geht schon. Ich muss auch sagen, es sind nicht alle Birkenstock-mäßig drauf. Dieser hier hat jetzt was von Iggy Pop zum Beispiel. Es hat schon alles. In diesem Thüringen habe ich gemerkt, also mir geht's gut.
Einziger Wermutstropfen war das Wetter. Was als großes Sommerfest geplant war, endete in 4 Tagen Dauerniesel, Regen und fast winterlichen Temperaturen. Abschrecken ließen sich die 90.000 Weltmusikfans aber nicht. Eisern harrten und tanzten sie unermüdlich bis tief in die Nacht zu Musik aus aller Welt.
Morgen im Rabe-Infogen geht es dann darum, was das deutsche Publikum an der neuen Schweizer Volksmusik so faszinierend findet. Interviews mit den Schweizer Repräsentantinnen und Repräsentanten und mehr zum Rudolstadt Flair gibt's außerdem auch im Sommerradio vom 25. Juli hier auf Radio Bern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, 6. Juli. In der Redaktion waren Michael Spahr, Marielle Kreis und Cheyenne Mackay. Das Rabe-Info gibt es als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 hier auf Radio Bern. Ich sage Sie dir Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.